Großzügigkeit, das sind alles Begriffe, die irgendwie miteinander zu tun haben und durchaus sehr herausfordernd sind. Ich bin nochmal sehr motiviert worden, auch in diesem Predigtbereich oder in diesem Themenbereich noch weiterzumachen. Denn über Umgang mit Geld meckern wir ja viel, oder? Also über den Umgang anderer mit Geld. Ich sag mal nur das Stichwort Elbphilharmonie. Oder sonstige öffentliche Projekte, die plötzlich aus unerfindlichen Gründen unendliche Mengen Geld mehr kosten, als man erwartet hätte. Berliner Flughafen ist auch so ein ganz tolles Thema in dem Bereich. Ja. Es ist immer richtig schön und super einfach, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, die können ja gar nicht, die gehen gar nicht vernünftig mit unserem Geld um. So, jetzt frage ich dich, gehst du vernünftig mit deinem Geld um? Das war aber eine klare Antwort. genau. So, und die große Herausforderung in diesem Thema nennt sich Balance. Bei der Frage zwischen Großzügigkeit, Sparsamkeit und Geiz. Balance. Denn, wie wir gleich merken werden, findet man tatsächlich in Gottes Wort alles drei. Wobei Geiz ziemlich negativ und schlecht wegkommt. Aber Sparsamkeit und Großzügigkeit findet man durchaus beides. Geiz oder dann eher verwendet das Wort ist Habgier. Die Habgierigen, die schneiden ganz schlecht ab. Findet sich auch in dem klassischen Katalog der sogenannten sieben Todsünden. Auch da ist Habgier mit drin. Interessant, oder? Also daneben sind so die ganz schlimmen Sachen wie Mord und Ehebruch. Und dann kommt da plötzlich Habgier. Und du denkst so, hä? Bisschen komisch, oder? Ist doch nichts wirklich so richtig Schlimmes. Aber offensichtlich ist das in Gottes Wertesystem ein bisschen anders. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Auch so ein ganz wichtiger Satz aus dem Neuen Testament, der immer wieder gerne verwendet und zitiert wird. Du kannst nicht zwei Herren dienen, du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Entweder oder, such dir deinen Herrn aus. Und auch das ist durchaus herausfordernd, mal zu sagen, Gott ist mir wichtiger als Geld. Je nach Situation, in der ich mich gerade befinde, ist diese Aussage mehr oder weniger schwer oder leicht. Wenn ich genug habe, ist das leicht zu sagen. Wenn es knapper wird, ist das viel schwerer zu sagen. Ist es leichter oder schwieriger, mit Geld richtig umzugehen, ob man viel oder wenig hat? Bin ich mir auch nicht immer so sicher. Jemand hat mal erzählt, ich weiß gar nicht, woher ich den Bericht habe. Da ging es darum, da haben wir ja auch schon in den vergangenen Themen drüber gesprochen, 10% wieder in den Bau des Reiches Gottes zu investieren. Und da hat mal jemand gesagt, naja, als ich noch gerade so in meinen Lehrjahren und in der Ausbildung war, da hatte ich ja gar nicht so viel Geld zur Verfügung. Sagen wir mal, ich nehme jetzt einfach mal eine Zahl. Eine Zahl wurde da nicht genannt und wahrscheinlich, es verschiebt sich auch immer ein bisschen so mit dem Grundeinkommen. Sagen wir mal, ich hatte, keine Ahnung, 500 Euro im Monat. Da war das mit dem Zehnten geben, sagte diese Person, 10% abzugeben, einfach. Das waren ja nur 50 Euro. Jetzt verdiene ich 5.000 im Monat. Jetzt muss ich 500 hergeben. Also auch der Umgang mit viel Geld ist nicht unbedingt leichter als der mit weniger. Und es hat alles letztendlich, und da werden wir auch am Ende wieder landen, es hat alles letztendlich mit der Haltung meines Herzens zu tun. Ist die Haltung meines Herzens. Ist Gott mir wichtiger? Sind Menschen mir wichtiger? Oder ist Geld mir wichtiger? Unsere Gesellschaft wirbt ja mit Sparsamkeit. Interessanterweise ist die Werbung dann natürlich tückisch und auch trügerisch. Wenn da oben irgendwo groß dran steht, Geiz ist geil, dann will natürlich der Betreiber dieser Werbung nicht, dass du dein Geld für dich behältst, sondern dass du es ihm gibst. Er findet nur seinen eigenen Geiz geil. Und wenn da steht, hey, du kannst sparen, wenn du dieses Produkt kaufst, dann ist das Ziel an der Sache nicht, dass mehr Geld in deinem Portemonnaie ist, sondern dass du noch mehr von dem Produkt kaufst, obwohl du es eigentlich gar nicht brauchst. Aber was in diesem Zuge passiert, ist, dass unser Denken ständig konfrontiert wird mit, du musst dein Geld irgendwie zusammenhalten und möglichst wenig davon ausgeben, um möglichst viel dafür zu kriegen. Und in diesem Zuge am Ende selbst einen richtig guten Schnitt zu machen, noch ein Werbespruch, unterm Strich zähle ich. Und damit wird unser Denken Tag ein, Tag aus belagert. Und wir müssen aufpassen, dass sich unser Wertesystem nicht in diese Richtung entwickelt, sondern dass unser Wertesystem als Maßstab an Gottes Wort bleibt. Wenn wir mit dem Finger zeigen über den Umgang vielleicht mit Steuergeldern beispielsweise, dann stellt sich doch die Frage, wer macht es besser? Es stellt sich doch die Frage, wo sind die Vorbilder, die gute Werte haben, um mit Geld sinnvoll und weise umzugehen? Die Schweizer, die Schwaben, die Schotten, die Schotten haben ja auch den Ruf, geizig zu sein, aber ihr wisst ja, die wurden von den Schwaben rausgeschmissen, weil sie zu verschwenderisch waren. Das Gegenstück zu Geiz letztendlich ist Großzügigkeit oder zu Habgier. Die Habgier ist ja auch ein interessantes Wort. Die Gier zu haben, die Gier zu besitzen, die Gier zu behalten, das Verlangen zu behalten, ist bei mir zu behalten, Habgier. Und Großzügigkeit im Gegensatz dazu ist ja zu teilen, abzugeben, dem anderen mit dem, was ich habe, Hilfe zu sein. Da hätten wir zum Beispiel im Matthäus-Evangelium Kapitel 5: Gib dem, der dich bittet, und wende dich von dem nicht ab, der von dir borgen will. Und das steht da ohne irgendeine Einschränkung. Wie viele Ja-Abers gehen durch deinen Kopf, wenn du diesen Satz hörst oder liest? Ja, aber der Staat sorgt doch für den. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, was der mit dem Geld macht. Ja, aber wenn ich dem leihe, weiß ich ja gar nicht, ob ich es zurückbekomme. Ja, aber ich habe doch selbst fast nichts. Wie viel ist fast nichts? Klammer auf, Klammer zu. Ja, aber. Hier steht im Matthäus 5 steht kein Aber, sondern da steht einfach nur, gib dem, der dich bittet, und wende dich von dem nicht ab, der von dir borgen will. Oder Lukas 3. Wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keins hat. Gebe dem eins, der keins hat. Also, ich habe definitiv mehr als zwei Hemden in meinem Schrank hängen und auch mehr als zwei Hosen in meinem Schrank liegen. Und ich weiß, es gibt Menschen, die keine haben. Was macht das mit mir? Ganz genau, was machst du? Was machst du? Was mache ich? Was mache ich? Das ist die Frage. Was mache ich? Sammelt nicht Schätze auf der Erde, wo Rost und Motten sie zerfressen. Matthäus 6. Und vielleicht nicht zu guter Letzt, aber noch einen weiteren gebe ich euch mit. Sorgt euch nicht um morgen. Und an dieser Stelle, und da wird es jetzt interessant, das ist Matthäus 6 nochmal, habe ich auch in der vorherigen Predigt schon mal mitverwendet. Das ist die Stelle, wo es um die Frage geht, vertraust du auf das, was in deinem Portemonnaie ist oder auf deinem Konto? Oder vertraust du, dass Gott für dich sorgt? Sorgt euch nicht um morgen. Also die Aufforderung aus Gottes Wort ist ganz klar, mit dem, was wir haben, großzügig umzugehen gegenüber demjenigen, der mindestens gegenüber demjenigen, der Not hat oder weniger hat als du selbst. Gut, ich sage jetzt mal weniger als ich selbst. Wenn ich 1 Million habe und der andere hat 900.000, dann ist das noch lange nicht der, der Not hat. Ja, also es ist schon auch eine Frage von Maßstab und Betrachten, was ist die Gesamtsituation, das Umfeld. Es geht hier nicht darum, um eine totale Gleichmacherei, dass jeder am Ende genau gleich viel hat auf dieser Erde, sondern es geht darum, dass derjenige, der hat, mithilft, die zu versorgen, die nicht haben. Ja, aber ich habe hart dafür gearbeitet. Und deshalb habe ich. Und deshalb steht mir das zu. Und der andere hat wahrscheinlich deshalb nichts, weil er nicht hart gearbeitet hat. Warum soll ich dem was geben? Zum einen kann ich das bewerten. Weiß ich die Hintergründe von dem, der nicht hat und wie er da gelandet ist und warum er da angekommen ist? Und zum anderen, nur weil ich es mir mit meiner Kraft und meinem Einsatz verdient habe, heißt das, dass ich alles behalten muss und nicht dem helfen kann, der es aus welchen Gründen auch immer erstmal nicht geschafft hat? Die Aufforderung aus Gottes Wort ist, das Herz weit zu machen. Ich gehöre zu den Leuten, die gerne Geld zusammenhalten. So hat man mir das, so bin ich ein Stück erzogen worden, so bin ich ein Stück gestrickt. Es fällt mir persönlich sehr, sehr schwer, etwas abzugeben, wenn ich die Hintergründe der Person, der ich es gebe, entweder nicht kenne oder das Gefühl habe, der andere verdient es nicht, weil er mit seinem Geld vorher schon nicht ordentlich umgegangen ist. Ich bin total herausgefordert mit diesem Thema hier an dieser Stelle. Ich gleiche es gleich noch ein bisschen aus. Ich habe gesagt, es geht um Balance in diesem Thema. Und es geht, wie gesagt, auch an der Stelle nochmal nicht darum, dass ein Christ nichts besitzen soll und deshalb alles hergeben muss. Da haben wir uns auch schon angeguckt, Hananias und Sapphira. Ziemlich krasses Beispiel davon, dass Menschen nicht ehrlich und transparent mit dem, was sie besessen haben, umgegangen sind. Und in diesem Gleichnis oder in diesem Beispiel, es ist kein Gleichnis, es ist ein Beispiel, wird ganz deutlich, dass ihnen gesagt wird, ihr hättet mit dem Geld machen können, was ihr wollt. Das ist eures, das ist eure Entscheidung. Das Einzige, was wir wollten oder was Gott und die Gemeinde von dir erwartet, ist, dass du ehrlich damit umgehst. Also es ist nicht verboten, etwas zu besitzen. Es ist noch nicht mal verboten oder schlecht, viel zu besitzen. Es ist auch nicht verboten oder schlecht, damit, ja, darf man das sagen von der Kanzel, extravagant für die richtigen Dinge umzugehen. Auch das hat natürlich irgendwo wieder seine Grenzen und man muss gucken, wo fängt das an, wo hört das auf? Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Mal gucken, was da für Abers kommen. In 2. Mose Kapitel 25 und 26 wird der Plan für den Bau der Stiftshütte beschrieben. Also der mobile Tempel, den die Israeliten auf ihrer Wanderung ins verheißene Land mit sich rumgeschleppt haben. Das Ding ist der Knaller. Das müsst ihr mal lesen. Kapitel 25 und 26 aus 2. Mose. Was da an Material, an wertvollem Material reingesteckt wurde. Unfassbar. Ja, da steht man da und denkt sich, also ob das jetzt ein Stoff sein muss, der so gewebt ist und aus so seltenem Material ist und so dick ist, dass er wahrscheinlich, keine Ahnung, den könnte sich kein Mensch privat leisten. Ja? Muss das sein? Hätte er nicht auch einfach eine normale Gardine gereicht? Oder ein Rollo oder so? Warum muss das so ein fetter Vorhang sein? Warum in aller Welt müssen die Gegenstände da alle aus Gold oder Silber oder mit Gold überzogen sein? Ich meine, Gott ist nicht kleiner oder größer, nur weil da Gold auf irgendeinem Ding ist. Gold rostet nicht, das ist ein gutes Argument. Edelstahl hatten sie noch nicht, alles klar. Ach so, deshalb in Edelmetallen. Zum Thema Geld vermehren kommen wir nächsten Sonntag. Da kannst du das gerne, können wir das gerne nochmal mit reinnehmen. Aber tatsächlich, also manchmal guckt man sich das an und denkt sich, ist ja verrückt, oder? Als nachher dann der Tempel gebaut wurde, ne? Der Jerusalemer Tempel von Salomo. Das ist ja irre, da wird beschrieben, was die alles zusammengelegt haben. Das waren übrigens alles freiwillige Opfer an der Stelle. Also da wurde auch keiner gezwungen, dass gesagt wurde, okay, wir treiben jetzt mal Steuern ein, damit wir hier ein riesen Prunkding bauen können oder so. Das waren alles freiwillige Spenden. Tonnen von Gold, Silbern und Edelstein und Wahnsinn. Ja, wo man sagen würde, meine Güte. Matthäus, wir gehen mal ins Neue Testament rüber. Markus 14 und in Johannes 12, in den zwei Evangelien kommt es vor. Da kommt eine Frau zu Jesus und kommt auf die Idee, seine Füße, sein Haupt, je nachdem, wo man liest, mit einem Öl zu salben, wo dann die Jünger daneben sitzen und sagen, ist die denn total verrückt? Wie kann die ein Öl, das so viel Geld gekostet hat, ich habe es jetzt leider nicht im Ohr, war es ein Monatsgehalt oder ein Jahresgehalt? Bleiben wir beim Monatsgehalt, ja, wir wollen ja nicht übertreiben. Ein Monatsgehalt gekostet, wie kommt die dazu, dass einfach da über diesen Mann, denn auch alles hätte sie nicht ein bisschen nehmen können. Kann ich mir so richtig vorstellen, wie die da daneben sitzen und denken, das kann nicht wahr sein. Und dann sagen sie noch, das hätte für so einen Riesenbetrag verkauft werden können. Und die sind ja richtig nett, ja, sie wollen das ja gar nicht für sich selbst. Man hätte es den Armen geben können. Was hätte man damit alles machen können? An guten Taten. Und vielleicht ein bisschen für mich. Naja, nee, das will ich jetzt gar nicht unterstellen. Aber und Jesus sagt, einen interessanten Satz, er sagt, die Armen habt ihr jederzeit bei euch. Es wird immer Arme geben. Es wird immer Arme geben. Und, Dankeschön, 300 Silberstücke. Du kannst, es gibt unendlich viele Situationen und Projekte und Personen und wo du könntest alles geben, was du hast und es würde immer noch Leute geben, die nichts haben. Aber zu investieren an sinnvollen Stellen und auch zu investieren, wenn viel da ist, um damit Gott Ehre zu erweisen, ist ein legitimer Weg. Viel zu haben, wenig zu haben, nicht alle müssen gleich viel haben. Auch eine nette Anekdote, die ich vor einigen Monaten mal gehört habe, da sagt jemand, sag mal, da ist jemand, der wahnsinnig sparsam bis hin zum Geiz ist, der jeden Cent umdreht, wenn er einen Cent auf der Erde findet, sammelt er den auch noch auf. Und der wird gefragt, warum er das tut. Und sagt er, du bist doch reich, du brauchst das doch gar nicht. Sagt er, nur weil ich das tue, bin ich reich. Das ist eine Herzenshaltung. Das ist eine Herzenshaltung, Das ist ein Mann, der mit Reichtum so umgeht und sagt, das ist alles meins. Ich will das alles für mich. Ich drehe jeden Cent um. Ich gebe nichts irgendwie her oder überflüssig aus. Ich teile auch nicht. Und deshalb bin ich reich und deshalb geht es mir gut. Man kann mit Reichtum auch anders umgehen und muss deshalb nicht arm werden. Über lange Jahre habe ich es so erlebt, dass Christen, die mehr als der Durchschnitt hatten, von dem Rest der Christenheit schräg angeguckt wurden. Wieso leistest du dir dies oder jenes? Das hätte man doch da und da wieder investieren können. Keiner hat danach gefragt, wie viel der schon investiert hat und wie viel der schon gespendet hat und was er schon an guten Taten getan hat und wem er schon geholfen hat. Es wurde nur gesehen, oh nein, der fährt einen großen neuen Mercedes. Das darf man aber als Christ nicht. Doch, das darf man. Wenn man mit seinem Geld und mit seinem Arbeitsalltag gut gewirtschaftet hat und zu richtig viel Kohle gekommen ist und nicht habgierig und geizig damit umgeht, sondern einen großzügigen Lebensstil führt und Menschen damit hilft und ins Reich Gottes investiert, dann darf man sich von dem, was übrig bleibt, auch ruhig richtig was leisten. Das ist in Ordnung. Wir haben steinreiche Menschen in der Bibel und das sind nicht die Bösen. Abraham war richtig reich. Der wusste gar nicht, wohin mit seinen ganzen Herden. Salomo, legendär, ja. Da kommen Leute und gucken nach, ob er wirklich so reich ist, wie er ist. Und als sie ankommen, stellen sie fest, hat sogar noch mehr, als die Gerüchte gesagt haben. Das muss man erstmal hinkriegen. Gerüchte übertreiben ja meistens. David war nicht arm. Und so kann man durchgehen. Und das hat einen ganz einfachen, es hat auch einen ganz einfachen Grund, warum das so ist. Weil Gott seine Leute segnen will. Aber er kann und wird nur die segnen, die auch ordentlich mit dem Segen umgehen. Ganz klares Grundprinzip aus dem Reich Gottes. Wer im Kleinen treu ist, den werde ich über Größeres setzen. Und das gilt auch für Finanzen. Wenn du im Kleinen treu damit bist, öffnet es Gott die Möglichkeit, dir auch mehr anzuvertrauen. Das ist kein Automatismus, aber es öffnet die Möglichkeit dafür. So, jetzt habe ich ganz viel über Großzügigkeit und Geben und Teilen gesagt. Und natürlich muss man auch ein bisschen gucken, wo sind meine Möglichkeiten? Ja, auch das hat natürlich irgendwie gewisse Grenzen. Habe ich auch vor einigen Wochen schon mal gesagt, die Jerusalemer Gemeinde, wo Hananias und Sapphira zugehörten, die haben ja dann viele ihren Besitz verkauft, haben es alle zusammengeschmissen. Und dann lesen wir einige Jahre später, dass die anderen Gemeinden im Umfeld anfangen, Geld zu sammeln für die Jerusalemer Gemeinde. Also sind die da offensichtlich doch nicht so super mit umgegangen. Es war eine super Grundmotivation da, miteinander zu teilen und füreinander zu sorgen. Aber sie haben es nicht geschafft, das Geld so zu investieren und so damit umzugehen, dass es nachhaltig, ist ja so ein schönes Wort heutzutage, dass es nachhaltig und langfristig für ihre Versorgung ausreicht. Und auch da muss man wieder gucken, wie viel habe ich, wie viel davon kann ich geben, was ist die Grundversorgung, die ich auf jeden Fall brauche, ohne dabei geizig zu werden. Wie kann ich trotzdem teilen und großzügig sein, in welchen Bereichen tue ich das? Herzenshaltung. Und auch wenn wir lesen, sorgt euch nicht um morgen, heißt das noch lange nicht, dass du dann ja heute alles verprassen kannst, weil Gott morgen ja für dich sorgt. 1. Mose 41. Josef in Gefangenschaft. Einer aus dem Volk Gottes, mitten unter einem gottlosen Volk, zu Unrecht verurteilt, sitzt im Gefängnis. Und der Pharao von Ägypten hat einen Traum, den keiner ihm erklären kann. Er träumt von 7 fetten Kühen und 7 mageren Kühen und von 7 dicken und starken Ähren und dann von ganz vertrockneten kleinen Ähren. Und keiner kann ihm das erklären. Und Josef hat von Gott die Begabung, Träume zu deuten. Das kommt dem Pharao irgendwie zu Ohren. Sie holen ihn aus dem Knast, machen ihn erst noch ein bisschen präsentabel für den Pharao. Steht sogar tatsächlich mit drin, dass sie ihm erst noch rasieren und salben und so. Genau, holen ihn dahin. Und Josef sagt, ich kann das zwar nicht erklären, aber ich habe einen Gott, der das erklären kann. Hört einmal bei Gott hin, kriegt eine Antwort und erklärt ihm, pass auf Pharao, das ist von Gott für dich die Ankündigung, dass es jetzt 7 Jahre lang richtig reichhaltige, große Ernten geben wird. Bis dahin denkt sich der Pharao wahrscheinlich auch, oh cool. Aber er ahnt schon, wenn die fetten Kühe da sind und die fetten Garben und danach kommen irgendwie noch in seinem Traum ja magere und karge Garben. Wahrscheinlich hat er schon geahnt, da kommt noch was nach und es kommt auch was nach, nämlich danach kommen 7 Jahre Hungersnot. Keine oder schlechte Ernten. Richtig, 7 Jahre lang. Wir hatten jetzt 2 Jahre Trockenheit und schlechte Ernten. Noch sind unsere Supermarktregale voll, deshalb machen wir uns noch keine Gedanken darüber. Aber ich schätze mal, wer Landwirt ist und damit unmittelbar zu tun hat, fängt da schon mal ganz anders an, drüber nachzudenken. 7 Jahre. Und Josef, und das finde ich so genial, gibt dem Pharao ungefragt gleich noch einen Ratschlag mit. Also er interpretiert nicht nur den Traum, der ja bis dahin nur geht, er sagt 7 Jahre mit richtig viel und dann 7 Jahre Hungersnot, sondern er sagt, pass auf, in den 7 Jahren, wo es richtig viel gibt, bau Speicher in den verschiedenen Städten, lager das Zeug ein, und zwar im Prinzip als eine Steuer, wenn du so willst. 20% von der Ernte dieser 7 Jahre lagerst du ein. Oh, da gab es bestimmt Aufruhr im Volk, Steuererhöhung. 20% von der Ernte mussten die plötzlich abgeben. Aber was meint ihr, wie dankbar die nach spätestens 10 Jahren waren, dass noch Geld noch Korn in den Speichern war. Also auch an dieser Stelle ganz klar, Vorsorge treffen ist gut und richtig und gewollt von Gott. Blauäugig da einfach rangehen und sagen, naja, das, was ich heute habe, das nutze ich mal schön. Gut, wie gesagt, wenn es so wenig ist, dass es wirklich nur für das reicht, was du zum Leben unbedingt brauchst, dann hast du keine Möglichkeit, Rücklagen zu bilden, Vorsorge zu treffen. Wobei ich auch da wieder nochmal nachfrage, wie viel brauchen wir wirklich? Wie viel brauche ich wirklich? Aber von dem, was dann übrig bleibt, habe ich immer mehrere Möglichkeiten. Ich kann es verschenken, ich kann es spenden, ich kann es in Projekte investieren. Ich kann, ist ja über, vielleicht habe ich das schon gemacht und rechne tatsächlich auch dann erst. Wäre ein sinnvoller Weg übrigens. Ich könnte mir ja mal was gönnen. Ja, ist völlig in Ordnung. Ja, es ist dein Geld, das du dir verdient hast. Du darfst dir was gönnen. Könntest aber auch überlegen, ob wenn du dir jetzt was gönnst und du morgen deine Arbeit verlierst, ob du dann übermorgen noch was zu essen hast. Ich überzeichne ein bisschen, ihr merkt das schon, ne? Aber letztendlich sich mal ein Stück Gedanken machen, okay, wie viel Vorsorge kann ich aufbringen, sollte ich aufbringen und ist sinnvoll, damit ich auch für Zeiten, wo es nicht so gut aussieht, trotzdem noch versorgt bin. Auch das trägt uns Gottes Wort mit auf. Und es ist tatsächlich so, es gibt zu viele Menschen in unserer Gesellschaft, die, wenn sie denn endlich mal Geld haben, es mit vollen Händen ausgeben und sich ein paar Wochen, Monate oder auch ein paar Jahre später dann wundern, wenn es aus irgendwelchen Umständen, Hintergründen, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Scheidung, was weiß ich, ja, plötzlich gehen alle Haushaltsgeräte kaputt. Es gibt so Tage, da gehen alle Geräte auf einmal kaputt, gefühlt. hatten wir letztes Jahr. Da ging irgendwie 3 oder 4 Haushaltsgeräte kaputt. Vor Weihnachten, ja. Geschenke geplant und alles geplant und ja, dann gehen die Dinger kaputt. Ja, ist natürlich Mist, wenn man nicht vorgesorgt hat, ne? Ja, das ist schlicht und ergreifend einfach Blödheit, sich darüber keine Gedanken zu machen. Und Gottes Wort ist da ganz klar. Er sagt dem Pharao, pass auf, ich gebe dir einen guten Rat, sorg für diese 7 Jahre, die kommen vor. In dem Fall waren die Zeiträume sogar fest und vorgegeben und klar. In den meisten Fällen wissen wir ja gar nicht, ob oder was, wann, wie kommt. Wir sind nicht in so einer Situation wie der Pharao, der so ein Traum hat und sagt, okay, jetzt sollte ich wirklich mal vorsorgen. Die hätten sonst 7, wenn der Traum mit der Deutung von Gott und dem Ratschlag von Josef nicht gegeben wären, die hätten 7 Jahre lang in Prunk und Feiern gelebt, hätten ein bisschen vielleicht zurückgelegt, wenn sie schlau sind, oder ein paar hätten was zurückgelegt. Danach wären sie vielleicht 1, vielleicht auch 2 Jahre manche über die Runden gekommen für die Hungersnot und dann wäre Feierabend gewesen. So, die Aufforderung ist also nicht, sorg für bis zum Rest deines Lebens. Ich rechne jetzt mal eben aus, ich bin jetzt Ende 40. Sagen wir mal, ich habe noch 40 Jahre zu leben, so statistisch grob über den Daumen. Also muss ich für 40 Jahre jetzt schon mal Geld auf mein Konto packen. Ich brauche jeden Monat mindestens 1500 Euro. Das sind dann, okay, könnt ihr selber ausrechnen. Das muss ich mindestens als Rücklage haben. Okay, also man kann es auch übertreiben. Finde ein gesundes Maß, ein sinnvolles Maß. Und dann guck, wie viel kann ich jeden Monat zurücklegen, damit ich wenigstens auf ein halbwegs normales und gesundes Level komme, um dafür, wenn irgendwas kommt, vorbereitet zu sein. Es geht darum, weise damit umzugehen, sich auch vorzubereiten. Und auch da wieder, ohne habgierig oder geizig zu werden. Oh nein, ich muss mehr zurücklegen, damit, wenn was kommt. Deshalb kann ich dir leider nicht helfen. Wenn dich einer bittet oder von dir borgen will, von dem halte nicht zurück. Und da schließt sich dann der Kreis aus dieser Frage von Großzügigkeit, Sparsamkeit auf der einen Seite. Und beides sollten wir haben. Ein gewisses Maß an Vorsorge, gesunder Vorsorge, Geld einteilen und Sparsamkeit. Und gleichzeitig ein Herz voll Großzügigkeit. Immer abgrenzen zu, wann werde ich geizig oder habgierig und versuche nur meinen eigenen Kram zusammenzuhalten und für mich das Beste unterm Strich rauszubekommen. Es ist leicht, mit dem Finger zu zeigen für andere, aber auch in diesem Bereich von Geld, Finanzen und Wirtschaft könnten und sollten wir als Christen für die Welt gute Vorbilder sein. Genauso wie in allen anderen Lebensbereichen, auch in diesem hier. Möge Gott uns dazu helfen. Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Versorger bist. Ich danke dir dafür, dass du uns gibst, was wir brauchen. Das ist eine ganz klare Zusage. Und ich bete darum, dass du uns Weisheit schenkst. Nein, erstmal bitte ich dich darum, dass du unsere Herzen heil und frei machst. Heil und frei von Habgier. Heil und frei von Angst und Sorge, damit wir mit Geld so umgehen können, wie es gut, gesund und sinnvoll ist. Nur wenn wir frei sind, können wir das ordentlich machen, Herr. Und das kannst du alleine tun, kannst uns helfen und dass wir lernen, dir Stück für Stück mehr zu vertrauen. Und dann bitte ich dich um Weisheit, Herr, für unseren Umgang mit Geld. Wann und wie viel sollen und können wir zurücklegen, damit wir für schwierige Zeiten oder Notfälle haben? Wie können wir investieren in andere Menschen, in dein Reich? Wie können wir helfen in Not? Ja, die Armen werdet ihr immer haben und trotzdem wollen wir auch ein Stück helfen, Not zu lindern, da wo wir Möglichkeit und Gelegenheit haben und wo es hilfreich ist. Und dann wollen wir auch uns freuen an dem, womit du uns gesegnet und beschenkt hast. Und du hast auch gesagt, wir dürfen auch ein Stück einfach genießen. Du tust uns damit Gutes. Hilf uns einfach in diesem Thema mit dem, was wir haben und was du uns schenkst, eine gute Beziehung.